ich will erst mal beten. Vater, bin dir so dankbar. Du bist wirklich ein Gott, der versprochen hat, dass du der Vater bist, der uns liebt, und dein Sohn Jesus Christus, und du sagst, der uns einen ewigen Trost gegeben hat, damit, wenn wir getröstet sind, so heißt, die trösten können, die ohne Trost sind. Vater, und ich danke dir für das, was du heute in mein Herz gegeben hast. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du das jetzt übernimmst, denn ich merke, es ist dein Thema heute Abend und dass du einfach jetzt hier das führst. Ich bete für uns, für wache Herzen, für empfängliche Herzen, bereite Herzen. Das, was du in die Herzen reden willst, auch aufzunehmen. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir und gebe dir Ehre. Amen. Amen. Ich freue mich. Erstens mal freue ich mich natürlich, dass ich habe Freude, das Wort Gottes weitergeben zu dürfen. Ich freue mich vor allen Dingen auch, ich bin Gott dankbar und auch Herbert, dass das wieder mal heute Nacht war. Da war ich natürlich zu müde, bis ich daheim endlich alles hatte. Und habe dann heute Morgen hab vertraut, sag Herr, du sagst, du gibst den, den du liebst, den gibst du im Schlaf. Also habe ich gesagt, Herr, heute Morgen. Aber ich habe so Freude dran. Ich sage, Herr, wann ist der Moment, ohne ihn herbeizuholen, aber wo ich in meinem Herz Freude spüre, wenn du sagst, so und jetzt. Und jetzt, ne? Wie du eben sagst, der Prediger fällt aus und jetzt. Und jetzt. Und dann direkt aus himmlischen Orten frisches Brot abzuholen. Also ich habe einfach in meinem Herz total Freude an diesen knappen Situationen. Und noch mehr Freude habe ich, dass Barbara mit diesem Bild eigentlich genau das sagt, was der Heilige Geist mir heute Morgen als Predigt ins Herz gab. Du hast von wundem Herz gesprochen, vom Verwundeten und von Balsam. Und genau das hatte er mir heute Morgen ins Herz gegeben. Ich hatte immer wieder das Wort Balsam von Gilead im Herzen, immer wieder Balsam und wunde Herzen. Von daher freue ich mich, weil es ist Gottes Thema jetzt hier. Ich habe mir so mal ein bisschen einfach das angeschaut. Balsam hatte in früheren Zeiten einen hohen medizinischen Wert. In alten Schriften wird oft von der schmerzlindernden und heilenden Wirkung von Balsam gesprochen. Schmerzlindernd und heilend, vor allem bei der Behandlung von Wunden. Da war der Balsam eingesetzt. Mein Thema, Balsam für mein wundes Herz, war das Thema, so habe ich es überschrieben, also Gott bezeugt es einfach. Gilead war in ein altbiblisches Land, eine Gegend, so etwa östlich vom Jordan, etwas südlich vom See Genezareth, zwischen dem Fluss Jarnuk und bis hin so zu der nördlichsten Spitze des Toten Meeres. Es war ein gebirgiges Land oder ist noch ein gebirgiges Land, fruchtbar und, wie ich in Studienanmerkungen gelesen habe, auch mit Waldungen. Dieser Balsam von Gilead war bekannt. Es gab viele Gegenden, in denen Balsam angebaut wurde, auch von der Königin von Saba, die den Salomo besucht, ist die Rede, dass sie ihm Gold und Balsam mitbrachte. Der war sicher nicht vom Gilead, sondern eben von, ich nehme an, von Ägypten. Aber Balsam in dieser Zeit war von ganz großer Bedeutung. Und wie gesagt, war überwiegend schmerzlindernd und heilende Wirkung, vor allen Dingen bei Behandlung von Wunden. Wir haben diesen Balsam zum Beispiel auch in Ezechiel, da zählt es zu einem großen Exportgut von Juda und Israel nach Tyrus hin. Wir haben die Königin Esther, die in solche Balsambäder eingetaucht wurde. Ich meine, immerhin, sie war ja ein Sklavenmädchen und wurde einfach für den König vorbereitet. Und ich denke, wir kommen alle, solange wir ohne Jesus kommen, aus Sklaverei. Und brauchen Balsam wieder. Amen. Der Jakob, auch bei Jakob gab es wurde es mitgegeben, der Jakob gibt es mit den Brüdern, als sie dann nochmal zum Josef runtergehen, da sagt er, nehmt vom besten Ertrag des Landes mit und da gibt er eben auch unter anderem Balsam mit. Gilead, die Wortbedeutung, ist in etwa harte, steinige Gegend, auch Haufen oder Berg des Zeugnisses genannt oder raue Oberfläche. Also das ist so in etwa die Bedeutung von Gilead. In 1. Mose 31, das ist die Situation, wo der Jakob von seinem Schwiegervater Laban flieht oder heimlich eben seine Frauen schnappt und die Kinder und Schafe und alles, was er so inzwischen angesammelt hatte. Und nach 20 Jahren sich aufmacht, eben wieder nach Hause zurück. Und da heißt es, er richtete sein Gesicht Richtung dem Gebirge Gilead. Dort erwischten der Laban dann wieder. Der hat nach ein paar Tagen gemerkt, Jakob ist mit all meinen Töchtern und Enkeln und allem fort, setzt ihm 7 Tage nach und trifft ihn gerade dort im Gebirge Gilead. Da kommt es dann eben zu diesem Bund, den die beiden schließen, so ein Friedensbund eben, und dazu setzen sie Steine auf. Da heißt es, Jakob und die Brüder, das waren die Brüder vom Laban, glaube ich, die sammelten Steine zu einem Haufen und es wurde eben dieser Haufen des Zeugnisses auch genannt. Der Jakob hat der Laban nannte es in Aramäisch Jegar Sahaduta und der Jakob in Hebräisch Gal Et, also da ist der Wortstamm Gil Ad Gal Et, was so viel wie Steinhaufen des Zeugen bedeutet hat. Komme ich nachher noch mal kurz drauf zurück. Das, was Gott mir ins Herz gegeben hatte, war eben immer wieder dieses Balsam vom Gilead. Und deswegen habe ich so ein bisschen dieses Gilead erstmal erläutert. Ist ein spezieller Ort gewesen. Und ich möchte uns einfach erstmal von einem Klaus-Johann Groh ein Gedicht lesen, ein kurzer Vers. Geht noch weiter, aber ich habe nur einen Vers genommen. Mein wundes Herz verlangt nach milder Ruhe. O hauche sie ihm ein. Es fliegt dir weinend, bange zu, o hülle du es ein. Ich lese es nochmal. Mein wundes Herz verlangt nach milder Ruhe. O hauche sie ihm ein. Es fliegt dir weinend, bange zu, o hülle du es ein. Hat für mich so ein bisschen das ausgedrückt, wenn Menschen wunde Herzen haben, die nirgendwo anders Ruhe finden können, nirgendwo anders diese Berührung von Trost, nirgendwo anders diese Berührung von diesem, wir sagen ja auch heilsam, wie Balsam das war, wie Balsam für mein Herz. Und das kann manchmal sein ein Geschenk, ein Strauß Blumen, das kann mal sein eine Umarmung von jemand, das kann eine Begegnung mit jemand sein, wo wir sagen, oh Mann, das war jetzt wie Balsam für mein Herz. Wir kennen das Wort, ne? War wie Balsam. Und wenn unser Herz wund ist, dann hat es diese Sehnsucht nach diesem Balsam. Wenn es denn erkannt hat, dass dieser Balsam nur bei Gott ist, sonst sind wir auf der Suche nach allem möglichen falschen Balsam, falschen Tröstungen, falschen Balsam über unser Herz. Das wünsche ich uns nicht. Ich wünsche dir, dass der Heilige Geist dir hilft, immer wieder zu merken, ob du dein Herz so wirklich unter diesen Gott gibst, der Einzige ist, der diesen Balsam geben kann, der einen Trost, wie es heißt, ich glaube in Thessalonicher, uns einen ewigen, einen dauerhaften Trost geben kann. In der Studienbibel heißt es auch Ermutigung. Aber diesen Balsam von Trost in Jeremia 8,18, da heißt es, unheilbar steigt Kummer in mir auf und mein Herz ist krank in mir. Vielleicht sind einige unter euch, die sagen, sowas kenne ich nicht. Situationen, wo du sagen kannst, oh Mann, da ist jetzt ein Kummer in meinem Herzen, da ist jetzt eine Verletzung in meinem Herzen, da ist jetzt eine Verwundung reingekommen, die scheint im Moment unheilbar. Die scheint so, wie wenn gar nichts sie zur Ruhe bringen kann, wie wenn dieser Schmerz einfach so dauerhaft ist, dass du gar nicht weißt, was machst du damit. In Jesaja 1, Vers 5 und 6 ist die Rede davon, dass das ganze Haupt krank ist, das ganze Herz siech ist, von der Fußsohle bis zum Kopf, keine heile Stelle an ihm. Wunden und Striemen und frische Schläge, sie sind nicht ausgedrückt, nicht verbunden, noch mit Öl gelindert. Hier ist zwar der Zusammenhang, da spricht Gott zu seinem alten Bundesvolk und der Zusammenhang zu ihrer Widerspenstigkeit eben auch, aber das möchte ich gar nicht heute als den Schwerpunkt nehmen. Meistens bringt Widerspenstigkeit wunde Herzen, eigentlich immer die Tage eine Situation, auch mit jemandem ganz eindeutig, will ich jetzt nicht so, will mein eigenes machen und heute kriegte ich eine SMS, heute Nacht. Mein Herz schmerzt, schon in dem Moment, wo ich dir das signalisiert habe, schon seitdem schmerzt mein Herz und ich weiß nicht, wohin damit. Widerspenstigkeit. Aber das ist nicht mein Schwerpunkt jetzt. Mein Schwerpunkt, den der Heilige Geist gegeben hat, ist dieser Balsam Gottes für unser wundes Herz. Und es kann manchmal so wund sein, dass du wirklich das Gefühl hast, von hier oben bis da unten tut alles weh. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne es aus meinem Leben, dass eigentlich fast der ganze Körper schmerzt vor lauter innerem Schmerz. Und du sagen kannst, vom Kopf bis Fuß tut alles nur eins weh. Weh. Und in Jeremia 46, da sagt der Prophet, geh hinauf nach Gilead und hole Balsam, du Jungfrau, du Tochter Ägyptens. Geh hinauf, da dieser Zusammenhang, eben schon in der Jesaja-Stelle, da ist, sie haben nicht Öl, das lindert, also Öl wird manchmal auch als Balsam, Balsamöle war ja oft die Rede, also egal ob jetzt Öl oder Balsam es meint, da hat das Gleiche. Danke dir, das ist aber schick, ein Glas für echtes Odenwälder Wasser. Halleluja, aus der Leitung. Danke, Serena. Und hier eben auch, geh hinauf nach Gilead, hol Balsam, du Tochter, du Jungfrau Ägyptens, Tochter Ägyptens. Das ist Jeremia 46, 11. Und in Lukas 10, Vers 34, das ist das Gleichnis, das Jesus gibt, und zwar auf die Frage, was muss ich getan haben, um ewiges, um bleibend beständiges Leben, dieses Zoe-Leben steht hier, was in der Studienbibel mit bleibende Lebendigkeit, wertvolles Leben, das Höchste, nämlich Gottes Leben, was muss ich tun oder was muss ich getan haben, um dieses bleibende, beständige Leben zu erben, heißt es da, in Besitz zu nehmen, also erstmal zu erhalten und in Besitz zu nehmen. Kann ja auch ein Erbteil haben, ohne es in Besitz zu nehmen. Das liegt auf der Post und da schlummert es oder im Schrank und da bleibt es in der Verpackung oder auf dem Konto und du hast keine Ahnung davon. Also Erbe muss nicht zwangsläufig heißen, dass du dein Erbe auch wirklich beanspruchst, besitzt und drin es genießt, sage ich mal. Und auf diese Frage, die Jesus gestellt wird, was muss ich getan haben, das fand ich erstaunlich. Jesus hätte ja sagen können, haltet die Gebote oder ruft meinen Namen oder was auch immer. Er hätte alles Mögliche in dem Moment antworten können, aber er bringt an dieser Stelle das Gleichnis von dem Samariter. Wo der Priester und der Levit gehen vorbei an einem, der von Räubern überfallen, zusammengehauen wurde, verletzt da lag. Und beide gehen vorbei und helfen ihm nicht. Und es kommt dieser Samariter, der zu dieser Zeit ja jemand war, der nicht geachtet war im Volk Israel. Und dieser Samariter, da heißt es, innerlich bewegt, verband seine Wunden und goss Öl und Wein. Zu dieser Zeit war das anscheinend das, was man da drauf gegeben hat. Aber er war innerlich bewegt, verband seine Wunden und goss Öl darauf. Und ich glaube, wenn Jesus so einen Zusammenhang bringt auf die Frage, was muss ich getan haben, um ewiges Leben, also bleibend beständiges, dieses wertvolle, dieses kostbare Auferstehungsleben, dieses Leben, das Gott selber ist. Jesus sagt, ich bin dieses Leben, um das in Besitz zu nehmen. Und da geht es Jesus nur um eins, um Wunden und die Heilung von Wunden. Also er sagt nicht, geh hin und bekehr jetzt das ganze Land oder bring so und so viele ins Reich Gottes oder das. Sondern es geht ihm, der Schwerpunkt ist, mach Wunden heil. Mach Wunden heil. Mach Wunden heil. Dann habe ich gedacht, dann muss das Gottes Herzensanliegen sein, Wunden zu heilen. Ich weiß, den Zeitpunkt, als ich, das war noch lange vor JDP-Zeiten, ich fuhr mal von einem Gebetsabend nach Hause und als ich für mich erkannt habe, dass ich einen Arzt brauche, es war dieses Wort, ich weiß noch, ich bin über den Höchster Buckel gefahren und es war richtig, ich denke, es war wie so, Gott hat es mir offenbart. Ja, ich hielt mich nicht unbedingt für krank, auch nicht seelisch, also ne, eigentlich habe ich so mein Glaubensleben relativ fröhlich gelebt und auch kraftvoll gelebt, so und zwar mit katholischen Vorzeichen gelebt, aber die hat der Herr ja inzwischen weggetan. Aber es war genauso überzeugt von Jesus. Das, was ich bisher getan habe, habe ich immer ganz herzlich getan, eben auch da. Und ich weiß noch dieses Wort, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und ich habe in einem Moment erkannt, wenn du Jesus brauchst, dann musst du anerkennen, du bist krank. Dann ist dein Herz irgendwo krank, denn sonst brauchst du ja keinen Arzt und dann brauchst du also auch nicht Jesus. Also es ging so rabbeldirab durch mich durch, dass ich erkannte und ich kann euch nur sagen, der Heilige Geist hat einen Prozess dann angefangen in mir und mir gezeigt, wie krank mein Herz war, wie wund mein Herz war und ich möchte fast so weit gehen zu sagen, wie liebeskrank mein Herz war. Krank nach Liebe von Gott. Krank und wund, gerissen durch viele Lebenserfahrungen, auch Dinge, die ich selber so mir entschieden hatte, die mein Herz verwundet hatten und gekränkt hatten. Aber es war ein Weg Gottes, dass ich das überhaupt erkennen konnte, dass mein Herz wund war. Wund, krank, eigentlich von Liebe nach Gott, nach seiner Liebe. Und es braucht manchmal, dass wir das erkennen, unser Herz ist liebeskrank. Ja, ihr kennt vielleicht auch nicht solche Gedichte oder Geschichten, ne, wo dann die beiden, das Liebespaar, und der eine ist krank vor Liebe, weil sie getrennt sind, der eine, was weiß ich, in Italien, der andere in England und vor 100, 200 Jahren ging es nur mit dem Pferd noch dahin und dann dauerte das auch Wochen, bis der Brief da ankam und dann schmolzen diese Briefe ja vor Herzweh. Stimmt's? Also ihr kennt das alles nicht, aber ihr kennt bestimmt die modernen Stories in der Goldenen Blatt oder so, oder auch nicht? Na, ich will euch rauslocken. Ich sag mal, dann kennt ihr zumindest diese für mich, ja, vermeide das Wort, diese Seifenopern, die da so triefen. Und da man sich ja gar nicht mehr ehrlich eingestehen will, dass man Hunger nach Liebe hat, dann wird es so schräg alles verpackt und so bizarr oft rübergebracht, und weil niemand sich eingestehen will, ich habe Hunger Und ich sehne mich nach echter Liebe, nach Liebe, die untrüglich ist, nach Liebe, die nicht mich nach einer gewissen Zeit enttäuscht. Und wenn du hier sitzt und irgendwo ein bisschen ehrlich bist, und ich gehe davon aus, dass du ehrlich bist, dann musst du dir eigentlich eingestehen, das ist mein Herz auch. Mein Herz sehnt sich und mein Herz hat unter Umständen Punkte, an denen es wund ist, wo diese Sehnsucht nach Liebe einfach enttäuscht worden ist, gekränkt, verletzt, gedemütigt. Und manchmal sitzt da so viel drüber, dass du es jetzt noch nicht mal dir eingestehen kannst. Ich habe mal mit meinem Hund ein Erlebnis gehabt, das hat mich ganz viel gelehrt. Wir hatten früher so einen großen Terrier, so einen Adel. Und ich war mit dem im Feld unterwegs und der hatte irgendwo was gekaut oder Stöcke gebissen, was weiß ich jedenfalls. Auf einmal merkte ich, der kriegt das Maul nicht mehr richtig auf und zu. Der war hier hinten was verklemmt und ich nahm das so, um ihm das da raus zu. Und in dem Moment war das gelockert und er biss zu und mein Finger war drinnen. Und ich sah ein bisschen Blut, verwickelt, nach Hause gegangen, nichts gemerkt. Ne? So, es tat nicht weh. Ich merkte, oh, das war aber heftig. Und habe es verwickelt und als die Nacht kam, da kam der Schmerz. Da hätte ich die Wände im Karree entlang gehen können vor Schmerz. Da hatte der Schock durch den Biss nachgelassen und der Schmerz. Ich bin dann am nächsten Tag ins Krankenhaus, um zu gucken, war aber zum Glück nichts gebrochen. Aber dieser Schmerz, und damals habe ich über manches in meinem Leben, was sich so im Herz ähnlich abgespielt hatte, es gab in meinem Leben Schmerz, der im ersten Moment nicht spürbar war. Der war nicht spürbar. Ich war junge Mutter, unsere Tochter war gerade ein Jahr alt. Dann habe ich innerhalb vom halben Jahr meine Eltern beide verloren. Im Frühjahr meine Mutter durch Suizid und im September dann mein Vater. Und ich weiß, dass ich mich entschieden hatte, als ich dann nach einer Woche die Nachricht, wir hatten also gesucht, und nach einer Woche gefunden sie dann im Wald. Und ich habe damals im Chor gesungen und ich hatte mich entschieden, du wirst Gott preisen. Du wirst Gott verherrlichen. Das war gerade 2 Tage nachdem, also mein Mann musste damals selbst, er war im Dienst, als war Polizeibeamter, wurde gerufen, dass da ein Auto im Wald nach einer Woche Spaziergänger immer wieder beobachtet haben und ich habe es schon geahnt und es war dann eben so, dass es der Wagen meiner Mutter war, die gefunden wurde und ich habe dann am Sonntag, es war Freitag, ich habe am Sonntag drauf, ich habe nur die dann kommen wollten und habe gesagt, bitte nicht, sonst wusste ich, dann kann ich nicht singen mehr. Dann laufen nur die Tränen, ich wollte aber in dem Moment Gott die Ehre geben. Und ich habe erst nach ein paar Jahren, als ich dann in Seminare kam, wo ich Geistestaufe erlebt, erfahren habe, wo wir auch Dienst hatten für Heilung von Herzen, gemerkt, was für ein rasender Schmerz noch in meinem Herzen saß. Und ich danke Gott heute, dass er ein Balsam in mein Herz gegeben hat, über ein wundes Herz. Und ich habe damals aber begriffen, als ich das dann auch mit diesem Hund erlebt hatte, es gibt Schmerz, der im Moment so, du merkst nur so dumpf, da tut was ungeheuer weh. Da tut was wahnsinnig weh, da ist ein Verlust und Verlust kenne ich in meinem Leben eigentlich sehr viel und es fühlt sich so dumpf an und du kannst damit leben bis an dein Lebensende, aber du wirst vorbeigehen an diesem Zoe-Leben Gottes, wenn du es nicht, diesen Balsam, dieses Öl Gottes an die Wunden deines Herzens dran lässt. Und ich weiß auch, wie es ist, wenn man erstmal nur eins ist, tapfer. Und es ist gut, tapfer zu sein. Ich sage euch, es ist gut, gut tapfer zu sein. Das ist eines. Und seine Dinge trotz allem treu zu tun und nicht im Bett zu verschwinden und die Decke drüber. Danach war mir so oft zumute. Wisst ihr, ich kenne es, das war noch davor, ja, dass jeder Blick zum Beispiel in einen Kinderwagen, wir haben ja eine ganze Zeit lang keine Kinder bekommen, obwohl der Arzt sagte, wie im Bilderbuch. Und nach ein paar Jahren war jeder Blick in den Kinderwagen für mich wie eine aufgerissene Wunde. Tat weh, es tat einfach weh. Und auch daran musste ich den Herrn lassen, mit seinem Balsam. Ich musste mir lernen, einzugestehen, das tat weh. Und es ist, wie gesagt, es ist eines, tapfer zu sein. Und es ist noch was, seine Dinge treu weiter zu tun. Das habe ich auch getan und es ist gut so. Oftmals nur morgens, wenn das Empfinden war, Decke rüber liegen bleiben. Und dann konnte ich manchmal nur noch sagen, aber Jesus, dir zuliebe. Und bin aufgestanden und habe meinen Alltag bewältigt. Und das ist gut. Aber dann kommen Zeitpunkte, dann ist es wichtig, dass du Gott, dass du den Herrn mit seinem Balsam an dein Herz dran lässt. Dass du den Herrn mit seinem Balsam an dein Herz lässt. Dann liegst du vielleicht da, dann gibt es einen Moment und du denkst, oh Mann, nun liege ich da wie dieser von Räubern Überfallene. Ja, wir sind nicht immer zuerst in der Rolle des Samariters. Ja, der Herr hat uns dazu freigekauft und hat uns dazu befähigt und auch dazu ermuntert und ermahnt, dass wir nicht wie der Levit und nicht wie dieser Priester an den Menschen um uns herum, die da liegen wie die von Räubern überfallene mit ihren Wunden. Klar, die gehen noch, die stehen noch, aber wenn du mit deinem Herz guckst, merkst du vielleicht, wie sie zu Hause mit ihren Tränen und Schmerzen im Bett liegen oder sich mit dem Fernseher zudröhnen, ihre Schmerzen oder die Psychopharmaka rausgraben oder die Schlafmittel, weil der Schmerz nachts zu groß ist oder die Flasche Bier oder sich den nächsten Partner reinziehen, weil der vielleicht trösten soll und. Aber zuerst bist du vielleicht der, der irgendwo mal von Räubern überfallen wurde. Satan ist ein Dieb, er ist ein Räuber und er hinterlässt mit seinen Überfällen Wunden in unseren Herzen, wie dieser Überfallene. Und es braucht diesen Samariter, Jesus, der dir Öl in dein Herz gießt. Und es ist gut. Und Jesus ist heute Abend hier. Und er hat gezeigt, er hat es bezeugt, nochmal auch durchs Bild von Barbara. Da sind wunde Herzen. Vielleicht spürst du auch nur die Betäubung. Vielleicht gehen meine Worte an deinem Herz so wie rechts und links vorbei. Das habe ich zum Beispiel erlebt. Ich war noch auch ganze Weile vor JDB-Zeiten, als ich in einer Konferenz war und zum Gebet vorging und dann irgendwo merkte, und ich habe es auch gesagt, ich habe das Gefühl, das Gebet, es geht wie so rechts und links an mir vorbei. Und dann sagten sie nur, okay, wir bitten einfach den Heiligen Geist und fingen an zu beten. Und in dem Moment, als sie anfingen im Geist zu beten, brach in mir was aus, das vielleicht 25 Jahre her. Es brach was auf. Ich fing an zu weinen, endlos zu weinen, ohne sagen zu können, warum. Ich weinte und weinte und weinte. Und am Ende habe ich nur eins, ich habe gespürt, dass irgendetwas in meinem Leben mir innerlich das Rückgrat gebrochen hatte. Ich konnte nicht sagen, was. Gar nicht, bis heute nicht, ist auch egal. Ich konnte nur sagen, ab dem Moment fing etwas an, in mir heil zu werden. Du musst nicht wissen unbedingt, was und wie und wo und wer. Das ist manchmal sehr schmerzlich und mühselig und es ist manchmal hilfreich, aber es ist beides möglich. Ich habe es so erlebt. Und ich habe ab dem Moment gespürt, dass was in mir angefangen hatte, heil zu werden. Ich hatte den Herrn dran gelassen. Ich hatte dem Heiligen Geist erlaubt, mein Herz, wo es betäubt war, zu berühren. Und Jesus ist heute Abend hier, um das an unseren Herzen, an deinem Herz zu machen. Denn ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, und da möchte ich so nach Jesaja 61 gehen, Vers 1, der Geist des Herrn hat mich und ich gesalbt. Er hat uns gesalbt. Er hat uns gesalbt. Dieses Wort hat was mit Fließen zu tun, mit Fluss. Ja? Mascha, da steckt das Wort Maschiach drin, hebräisch. Etwas bestreichen, etwas salben. Der Vorgang von bestreichen mit etwas Flüssigem. Da ist hier drin etwas, das fließt. Ja? Er hat uns gesalbt, er hat uns gesandt, um Elenden eine frohmachende Botschaft zu bringen. Und ich war damals, als ich das so anfing zu lesen und auch über mir zu beten, erstaunt, das allererste nach dieser frohmachenden Botschaft ist nicht, ihr werdet Königreiche bezwingen, ihr werdet Dämonen austreiben. Ja, das geschieht alles auch. Aber das allererste auch hier wieder, Herzen verbinden. Herzen verbinden. Herzen verbinden. Wow, ich dachte, wenn Jesus in Lukas bei der Frage nach diesem ewigen Leben, wie ich das so dauerhaft da drin auch leben kann, seine Antwort darum geht, Wunden zu verbinden. Und hier Jesaja, das Erste, hat uns gesalbt und gesandt. Eine frohmachende Botschaft. Und dann kommt es. Zerbrochene Herzen, Wundeherzen, möchte ich sagen, zu verbinden. Dann scheint es anscheinend Gottes tiefes Herzensanliegen zu sein, so was Flüssiges, so was Fließendes, so unser Herz, so mit was zu bestreichen, das da Wunden so heil macht. Amen. Könnt ihr noch mitgehen? Könnt ihr noch ein bisschen mitgehen? Kann sein, dass es so irgendwo ein bisschen wehtut, es macht nichts. Wenn der Heilige Geist so manches wieder ein bisschen anrührt und hochholt, dann tut es erstmal auch ein bisschen weh. Und dann könnt ihr kommen nachher und sagen, wow, da habe ich ja noch eine Wunde in meinem Herz, die hat der Herr noch nicht bestrichen mit seinem Öl, mit seinem Balsam. Und dann, woran merke ich das? In meinem Leben daran, dass mein Herz nicht unbedingt bereit ist, dass es, oder sage ich mal umgedreht, eher bereit ist, so an so einem Verkloppten ein bisschen vorbeizugehen, weil es selber mit sich genug zu tun hat. Und in dem Maß, wie ich erlebt habe, dass der Herr mit seinem Balsam, mit seinem Maschiach heißt der Gesalbte, heißt Balsam, Jesus ist Balsam. Er ist Balsam, er ist Öl. Mein Herz, damit wenn es mein Herz getröstet ist, durch und durch gesättigt mit Gottes heilsamem Trost, mit Gottes Heilungen, mein Herz, um die zu trösten. Ich sag mal, um die mit Balsam zu berühren, deren Herz noch ungetröstet ist. Und das bin ich in dem Maß bereit, wie ich zugelassen habe, dass der Samariter Jesus mein Herz mit Öl die Wunden heilt und schließen lässt. Sie, manchmal sind es Prozesse, manchmal geht es im Nu, aber sehr häufig sind es Prozesse. Dieses Gesalbt, ein Vorgang des Bestreichens mit etwas Flüssigem. Also wenn ich sage, der Geist des Herrn, er hat mich gesalbt, er hat mich bestrichen mit etwas Flüssigem. Wow. Dann ist der Herr heute Abend hier, dich mit etwas Flüssigem zu bestreichen. Mit seinem Balsam zu bestreichen. Und ich kann dir nur Mut machen, lass es zu. Lass es zu. Denn er möchte uns als Samariter rausschicken. Da gibt es so viel. Wisst ihr, ich gehe ja noch nicht mal jetzt hier drauf ein, dass Gott am Ende der Tage, wo wir ja sind, auch Heilungen für Nationen meint. Und wenn ich einfach gucke, in welcher Zeit wir stehen, und wenn ich sehe, wie viel wunde Herzen von Nationen, die gequält, die geknechtet, die barbarisch umgebracht, die in Ängste versetzt, in Schrecken versetzt werden, ob ich von der Ukraine über den Irak, über Israel, egal wo ich hingucke, denke, oh Gott, was für Herzen, was für geschundene Herzen. Und gucke ich in mein Land und sehe, wie viele junge Menschen sich durch einen Lebensstil, der eine Zielverfehlung, sprich Sünde ist, ihre Herzen maßlos verletzen. Und die schreien. Wie habe ich am Dienstag, hatten wir Abendmahl und sag, und da habe ich so in der Richtung ein bisschen auch geredet und sag, und diese jungen Mädels, die dann kommen, und ich merke nur eins, sie brauchen noch mal so eine Mama-Umarmung, weil das Herz wund ist, weil da was gefehlt hat. Und dann merkte ich in der Ecke, wo so 3-4 Männer standen, so, ich sage, ihr geht zum Herbert. Natürlich können da auch manchmal so Mama-Umarmung-Empfehlungen, da sage ich, den Männern, die holt ihr euch bei Herbert und bei dem himmlischen Vater, der sagt, ich bin Mutter zugleich. Und ihr jungen Mädels, ihr dürft es bei mir holen. Und wenn ihr, gut, der Herbert ist auch ein Papa, aber manchmal ist es auch gut, wenn ihr sie beim himmlischen Vater, ihr habt den Vater kennengelernt. Ihr habt den Vater, der einfach diese wunden Herzen mit seinem Öl bestreichen will, salben. Und dann geht ihr als Gesalbte raus, als Bestrichene nach draußen. Weiter unten in Jesaja 61, wo es heißt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, und dann Freudenöl, da ist wieder die Rede vom Öl, statt Trauer. Weil über jeden Verlust in unserem Leben, und das ist nicht nur, wenn man jemanden durch Tod verliert. Es kann sein, du verlierst irgendeine Lebensvision, die du hattest. Oder einen Lebensplan, den du gehabt hast. Und durch irgendwelche schmerzlichen Erlebnisse, der Partner verlässt dich. Oder du hast Desaster am Arbeitsplatz. Oder du wirst von Menschen im Stich gelassen. Auch das kenne ich, auf die du vielleicht doch irgendwo Vertrauen gesetzt hattest. Kenne ich alles. Eigentlich so meine Lebenslinie, so ziemlich von klein auf, schon in der Grundschule kann ich mich erinnern, ist eigentlich durchwoben von der Erfahrung, ja, eigentlich bist du ja genau entgegengesetzt wie wir. Das fing damit an, in der Schulklasse. Damals waren ja, das war ja erst 12 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, waren noch Behinderte und andere, also die Gesunden und Behinderte gleich zusammen in der Klasse. Und ich weiß, wir hatten einen Lehrer, der hat eine Mitschülerin so schlimm behandelt, richtig gequält. Sie konnte nicht lesen, und ich fing dann an zu weinen und sagte, aber Sie sehen doch, dass sie gar nicht kann. Und seitdem war ich in der Klasse abgestempelt, das müssen wir alles fernhalten von der Marei, die weint dann gleich. Und dabei war ich in vielem viel kühner, weil ich durch meinen Vater, der Tierarzt war, vieles gewohnt war, vieles kannte. Aber mich hat es einfach geschmerzt hier, ja. Und, oder bei dem Thema, die Klasse glaubte an Klapperstorch. Ich wusste, dass es den nicht gab. Die haben fleißig ihre Zucker vor die Fenster gelegt, wenn sie noch ein Geschwisterchen wollten. Aber an Weihnachten, dass Jesus als Kind in die Welt gekommen war, das haben sie nicht geglaubt. Also war ich immer wieder konträr. Und das hat so mein ganzes Leben durchwoben, dass ich immer konträr war. Bis hin, dass ich auch tatsächlich, ja, so wie du bist, so wie du bist, so kann man dort, ne? Und ich weiß, irgendwann war dann der Punkt, wo ich gewusst habe, gemerkt habe, okay, weil es ging auch darum, so langmütig und auch schon in einer gewissen Art auch sanftmütig. Das habe ich aber damals gar nicht so, weil ich ja nicht bekennende Christin lange war. Ich bin ja katholisch aufgewachsen. Aber irgendwann habe ich begriffen, okay, wenn aber Gott es als Gabe in dich reingelegt hat, sanftmütig zu sein und auch langmütig zu sein, dann stehst du jetzt. Denn ich habe mich bis hin fast an die Grenze von Depression in die Ecke drängen lassen. Ne? Und so fast zu glauben, du bist komplett falsch. Ne? Und auch das kann das Herz wund machen. Das hat geschmerzt. Und bis ich aufstand und sage, Moment mal, und wenn Gott mich so gedacht hat, dann bist du so. Dann hat er dich genau damit, und diese Gabe hat er inzwischen auch gereinigt und geläutert, von zu gutmütig und zu langmütig, hat er schon einige Läuterungen da auch reingegeben. Und, aber auch das ständig konträr zu erleben, hat einfach ein wundes Herz hinterlassen. Ja, es gibt viele Arten, wie man merkt, das Herz ist wund, es tut so weh. Aber Gott sagt in Jesaja, um uns Freudenöl statt Trauer über diesen Verlust. Manchmal war es der Verlust von Gemeinschaft. Du hast dich einfach auch einsam manchmal gefühlt. Ne? Jeremia 30, Vers 17 sagt, denn ich will dir Genesung bringen und dich von deinen Wunden heilen, spricht der Herr, weil man dich eine Verstoßene nennt. Das ist Zion, nach dem niemand fragt. Gilt zuerst eben Israel, Zion, nach dem niemand fragt, und dann durch den Bund mit Jesus gilt es genauso auch uns. In 1. Petrus 2, Vers 24 ist die Rede davon, dass durch seine Striemen, durch seine Wunden wir geheilt worden sind. Das heißt, diese Heilung, die Jesus heute Abend für dich hat, für dein wundes Herz. Und ich habe den Eindruck, der Schwerpunkt ist wirklich auf diesem wunden Herz, dieser Balsam. Und von Gilead, oder das mache ich gleich, dieser Balsam für dein Herz. Wir haben manchmal so sehr im Fokus die körperliche Heilung, aber wir wissen doch den Zusammenhang, wenn unser Inneres krank ist, dass das Ausschlag nach dem Äußeren hat. Ja. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte heute Abend wunde Herzen berühren. Und dieses Gilead, dachte, warum hat der Herr so Balsam vom Gilead? Das Wort war ständig so in meinem Herz, Balsam vom Gilead für wunde Herzen. Und dieser Ort Gilead, wo der Jakob diesem Laban begegnet und diese Brüder sammelten, und der Jakob sagt, komm Brüder, lasst uns Steine sammeln und einen Altar errichten. Und oftmals hat man ja dann Öl auch über diesen Altar gegossen, auch da immer wieder dieses Öl. Aber da war mir, dachte, kommt Brüder, Jesus sagt dann in seinem Wort, dass er uns seinen Geist ausgießt. Und was macht er da? Er nimmt uns. Was macht er da? Ihr müsst euer Wort kennen. Lernt das Wort Gottes. Und nicht nur eure Lieblingsstellen. Lernt Gottes Wort kennen. Es ist wichtig und nehmt es lebendig und wirksam. Was macht Gott, wenn es heißt, er gießt seinen Geist aus und nimmt uns? Er nimmt uns das Stein an Herz und gibt uns ein Hausaufgabe. Bis nächstes Mal. Ihr sucht mal diese Stelle, wo steht, und zwar einmal im Alten Testament und dann im Neuen, dass er seinen Geist ausgießt. Und dann findet ihr auch, er nimmt uns das steinerne Herz. Und mir war, dieser Ort Gilead ist ein Ort, wo damals Jakob schon sagt, kommt Brüder, diese Steine, was meint ihr, was der Jakob für Steine dahin getragen hat? Wir haben einen Altar errichtet, der so wie so ein Friedensschluss war. Dieser Laban, der ihn um 20 Lebensjahre betrogen hat, ihn um seine Lieblingsfrau betrogen hat. 7 Jahre muss er nochmal dienen, dann für seine Lieblingsfrau Rahel. Erst hat er ihm ja betrügerisch die Lea da untergeschoben und. könnt ihr euch vorstellen. Und dann geht es ja mit diesen Schafen auch weiter, ne? Ob die besprenkelten, gestreiften. Und der Laban wirft ihn an dem Ort noch vor, dass er ihm das alles geraubt hat. Ja? Was waren das für Herzen? Harte Herzen. Das waren harte Herzen. Und der Jakob sagt, Brüder, bringt Steine. Und sie schichteten mit diesen Steinen ein Altar auf. Und Gilead ist ein Ort, an dem sie dann beschlossen haben, dass da keiner dem anderen mehr irgendwo was will, sage ich jetzt mal ein bisschen so salopp. Ich kann mir vorstellen, dass es noch tiefere Sichtweise von diesem Ort Gilead und von diesem Altar gibt, aber das führt jetzt zu weit. Mir ging es, dieser Balsam für unser Herz sorgt dafür, dass Steine, Versteinerungen in unserem Herz, Verhärtungen zusammengeschichtet werden. Und aus unserem Leben verschwinden müssen. Dass Gott sie heute Abend rausnehmen will. Und uns ein fleischernes, sprich dieses lebendige, oder wie hieß es in Lukas, dieses bleibend beständige, mit der Lebendigkeit Gottes wertvolles Leben in der Studienbibel, mit dem höchsten Leben gesegnete Herzen zu haben. Amen. Und du kannst gewiss sein, wenn Gott sowas ins Herz legt, mir heute Morgen und der Barbara noch im Bild, dann will der Herr hier heute Abend was machen. Dann hat er etwas vorbereitet und ich ermutige dich, jag in das rein, der Heiligung nachjagen. Da ist das Wort Heil mit drin, da ist mit drinnen, dass Gott etwas Fließendes über dein wundes Herz, etwas Heilsames, ein Öl über eure Herzen geben will. Und dafür hat er selber am Kreuz gelitten. Matthäus 25, Vers 4, da ist die Rede von diesen, vorneweg geht es Gleichnis, die klugen und die törichten Jungfrauen. Was hat das jetzt damit zu tun? Von den Klugen heißt es, sie aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mit. Jesus sagt, unser Körper ist ein Tempel, ist ein Gefäß, wird manchmal gesagt. Diesen Geist tragen wir in schwachen Gefäßen. Stimmt, erinnert ihr euch an all diese? Lernt euer Wort Gottes kennen, ist wichtig. Bewegt euch in Gottes Wort, es soll überreich in euch wohnen. Ich merke so, möchte euch zwischendurch ermuntern dazu. Ja, das heißt, dieses Öl, die klugen Jungfrauen nahmen Öl in ihren Gefäßen mit hier drin. Dieses Wort Jungfrau gilt natürlich auch für die Männlichen unter euch. Gott meint ja da seine Braut, seine Gemeinde. Und die Klugen da drin, die sind mit Öl, die haben Öl da drin. Okay? Hat auch was damit zu tun, klug zu sein, dass du der Heiligung nachjagst, dass du dieses Fließende, dieses Öl heute Abend wirklich auch dem nachjagst. Das muss ich haben. Das brauche ich, das mehr als alles in der Welt, wie der diese Perle im Acker, den Schatz, da geht es zwar ums Königreich, aber so sollte deine Einstellung sein, wenn Gott etwas hier reingibt heute Abend, von dem er bezeugt, sagt, guck mal, das ist heute Abend da, ein Öl, ein Balsam von Gilead, von einem Ort, der gezeigt hat, dass Gott einen Altar sich bauen ließ an der Stelle, wo die Herzen knallsteinhart waren, verhärtet. Und diese Steine, Versteinerung, die nimmt er uns raus und gibt uns fleischerne Herzen, damit unser Herz fließend ist von seinem Salböl, um nicht an denen, die vom Teufel verkloppt um uns rumliegen, vorbeizugehen. Dass wir ihnen das Balsam hinbringen, das Christus, der Gesalbte, der Maschiach, uns geschenkt hat. Aber heute, jetzt hier, bist du erstmal, der sich beschenken lässt. Das Schöne finde ich, ihr findet es im Hohenlied der Liebe, Kapitel 1, Vers 3. Da ist die Rede davon, dass sein Name wie ausgegossenes Salböl ist. Ich wünsche mir, dass wir noch mehr seinen Namen, wie vieles, ich hatte eigentlich mir noch ausgedrückt, wie viel die Bibel von dem Umgang mit dem Namen Gottes spricht. Aber das lasse ich jetzt mal, können wir ein andermal machen. Aber dein Name ist ausgegossenes Salböl. Der Name Yeshua, Mashiach, Jesus, der Gesalbte, ist heute Abend da für dich. Der Name, in dem alles geschehen ist, Name über allen Namen. Dieser heilige Name, in dem ist, der ist ausgegossenes Salböl. In diesem Namen fließt alles. Amen. Amen. Und ich lade dich ein, jag dem, was Jesus, dieser Name, der wie ausgegossenes Salböl ist, jag dem heute Abend nach. Jag ihm nach. Lass es nicht vorbeigehen, dein Herz bestreichen zu lassen, dein Herz mit Flüssigem übergießen zu lassen, mit Salböl Gottes. Amen. Gott segne euch. Danke, Herr.